ARD Sounds.
Der Rechtsextremismus in Berlin ist spürbar jünger und auch aggressiver geworden.
Die Jugendlichen, teilweise sogar noch Kinder, werden geködert und dann auch turboradikalisiert durch soziale Medien.
Sorgenvolle Worte gibt's diesmal zu Beginn der Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Sowohl in Brandenburg als auch in Berlin wurden in dieser Woche Verfassungsschutzberichte vorgestellt und die Erkenntnisse machen Angst. Extremismus nimmt durch die Bank zu, die Extremisten werden jünger und radikaler. Wir ordnen die Zahlen ein, unter anderem diese 61% mehr Rechtsextremisten in Brandenburg. Außerdem schauen wir, was beim Davos des Ostens passierte, besser bekannt als Ostdeutsches Wirtschaftsforum, und warum der Görli-Zaun Kai Wegner mal wieder Kopfzerbrechen bereitet. Herzlich willkommen zur Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und bei mir im Studio, um all diese Themen zu besprechen, sind meine Berliner Kollegin Angela Ulrich und Martin Adam aus Potsdam. Hallo ihr beiden.
Hallo, grüß dich.
Hallo.
Martin, lass uns mal mit dir starten. Das ist ja eine Zahl, bei der einem erstmal die Kinnlade runterfällt. 61% plus bei den Rechtsextremisten in Brandenburg. Was ist da los?
61,4%. Jan Redmann hat diese Zahl am Freitagmorgen vorgestellt. Jan Redmann ist der Brandenburger Innenminister und der hat den aktuellen Verfassungsschutzbericht vorgestellt und hat aber dabei sozusagen direkt abgewunken und gesagt, er muss das erklären, das ist eine Zahl, die muss man einordnen. 61% Anstieg auf 5.890 Personen. So groß sieht der Brandenburger Verfassungsschutz das sogenannte Personenpotenzial. Also die Menschen, die im weitesten Sinne dem rechtsextremistischen Spektrum in Brandenburg zugeordnet werden, und das sind eben fast 2000 mehr als noch vergangenes Jahr. Dieser Anstieg erklärt sich aber nicht damit, dass jetzt sich 2000 Menschen schockradikalisiert hätten.
Innerhalb eines Jahres, ne?
Genau, also das wäre dann doch ziemlich viel und ziemlich schnell, sondern es geht darum, dass die AfD reingerechnet ist. In dem Moment, in dem die AfD als kompletter Landesverband in Brandenburg rechtsextremistisch eingestuft ist, gehen alle Mitglieder der Partei ein in diese Statistik und das erklärt diesen riesigen Anstieg.
Und diese Einstufung ist eben im letzten Jahr passiert, deswegen jetzt drin im Verfassungsschutzbericht.
Also vorher galt das quasi für Teile der Partei, jetzt gilt es für den gesamten Landesverband und damit dieser Sprung. Das hat Jan Redmann, wie gesagt, so ein bisschen quasi auch sofort zurückgeholt, damit es eben kein großes Missverständnis gibt. Auf der anderen Seite hat er auch klar gemacht, dass das nicht heißt, dass diese Zahl irrelevant wäre oder unbedeutend. Denn man muss trotzdem festhalten, dass der Verfassungsschutz davon ausgeht, dass jede vierte davon als gewaltbereit gilt. Und auch die Zahl der rechtsextremen Straftaten ist angestiegen von 113 2024 auf 145 2025. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da quasi nichts dahinter stünde, hinter dieser Zahl.
Angela, lass uns mal nach Berlin gucken. Wie sieht es da bei den Zahlen Rechtsextremismus aus?
Naja, die sind niedriger, muss man sagen. Aber hier wird ja auch keine AfD mit eingerechnet. Die aktuellen Zahlen, was Rechtsextremisten angeht, im Verfassungsschutzbericht für Berlin, die beläuft sich auf 1480. Das ist ein Plus von 30, also ein bisschen schon, aber eben nicht so doll. Aber Martin hat das ja auch schon angedeutet. Auch in Berlin ist die Gewaltbereitschaft unter Rechtsextremisten eben groß. Über die Hälfte dieser 1480, genauer 820, für die rechnet eben der Verfassungsschutz auch in Berlin als Personen, als Potenzial, die gewalttätig werden können. Und das ist schon ein größerer Prozentsatz als bei anderen Extremismusformen.
Wie sieht es denn in den anderen Extremismusbereichen aus? Also Linksextremismus, Islamismus, was haben wir da? Zunahme, Abnahme, was seht ihr?
Also wenn ich mal mit Berlin schnell anfangen darf, weil es ist relativ wenig, hat sich bewegt. Es gibt eine Zunahme bei Islamisten, 150 mehr auf knapp 2600, vor allem Anstieg bei Salafisten. Das ist notiert im Verfassungsschutzbericht. Und Linksextremismus, auch da geht es hoch um die 150 auf knapp 4000, wobei da eben auch die Rote Hilfe, der Verein, der unterstützt die linken Aktivisten, da werden die Mitglieder auch mitgezählt. Also insofern weniger Gewaltbereitschaft, mehr Mitglieder.
Im Bereich Linksextremismus sehen wir einen ziemlich deutlichen Anstieg im Personenpotenzial in Brandenburg um plus 20% auf 660 Personen. Also immer noch deutlich weniger als Rechtsextremismus. Interessant finde ich in dem Kontext, dass linksextremistische Straftaten zurückgegangen sind von 51 auf 34. Also auch ein sehr überschaubares, ich will das nicht kleinreden, ne? Aber wenn man auf die Zahlen schaut, eine überschaubare Größenordnung.
Und das ist eben anders als in Berlin, wo es tatsächlich erstens mehr Linksextremisten geworden sind, auch unter Jüngeren, und vor allen Dingen die Gewaltbereitschaft gestiegen ist, hat die Innensenatorin gesagt. Haben die Berlinerinnen und Berliner ja auch schmerzhaft mitbekommen. Der Riesenstromausfall im Südosten Berlins nach dem Anschlag auf den Strommast dort in der Königsheide. Und auch in diesem Jahr der Brandanschlag auf die Kabelbrücke in Steglitz-Zehlendorf mit dem massiven Stromausfall. Auch da hatten sich ja Linksextremisten bekannt.
Aber das fand ich auch ganz spannend, dass die Innensenatorin Iris Spranger hier in Berlin gesagt hat, am gravierendsten spüren tut die Bevölkerung tatsächlich den Linksextremismus eben durch solche Anschläge. Also das
ganz genau, weil da eben der Stromausfall ja auch schon im letzten Herbst war. Das ist dann für einen selber erstmal unmittelbarer.
Und dann vielleicht der Vollständigkeit halber noch Islamismus. In Brandenburg auch mit Zuwachs, gut 15% auf 260 Personen. Das finde ich insofern auch interessant, weil auch da ein gewisser Statistikeffekt dabei ist. Das sagte auch der Verfassungsschutzpräsident selbst. Das hat was damit zu tun, dass der Brandenburger Verfassungsschutz die Muslimbruderschaft gezielter in den Blick genommen hat. Und da, das muss man vielleicht erklären, geht es nicht unbedingt jetzt immer direkt um irgendwelche Anschläge oder Übergriffe. Da geht es ganz oft um sozialen Druck, um Diskriminierung, um die Herabwürdigung von Frauen, um das Unterdrucksetzen anderer Muslime, die dann beispielsweise sich eben nicht so sehr so an die sehr strengen Fastenregeln zum Beispiel halten, die dann unter Druck gesetzt werden. Also das war ein interessantes Beispiel, fand ich, um zu zeigen, wie weit dieses Spektrum dann doch geht und wie viele Abstufungen das hat.
Lass uns mal zu dem Punkt kommen, den wir auch eben in den beiden O-Tönen von der Berliner Innensenatorin und vom Brandenburger Innenminister gehört haben am Beginn des Podcasts. Da ging es darum, die Extremisten werden jünger, die werden aggressiver, die werden geködert, die werden turboradikalisiert. Ich möchte mal einsteigen mit einem Ton von Brandenburgs Innenminister Jan Redmann, worüber wir da eigentlich reden.
Im Mai 25 gab es in Südbrandenburg Durchsuchungen und Festnahmen von Minderjährigen. Der Verfassungsschutz ordnet die Akteure der letzten Verteidigungswelle dem Bereich gewaltorientierte subkulturelle Nationalsozialisten zu. Der Gruppe wird unter anderem ein schwerer Brandanschlag auf ein Kulturzentrum in Altdöbern vorgeworfen. Im Juni 2025 war ein Jugendlicher aus Brandenburg an Anschlagsplänen der Terrororganisation des Islamischen Staates beteiligt. Gleichzeitig wächst im Linksextremismus eine neue dogmatische Generation heran. Ihr Fokus liegt unter anderem darauf, gesellschaftliche Proteste wie Schulstreiks zu instrumentalisieren, um verfassungsfeindliche Ideologien in die Breite zu tragen.
Also das sind ganz unterschiedliche Dinge, die wir da hören.
Ja, ich glaube, er hat das ja sehr bewusst so aufgeteilt, diese drei Beispiele, die er genannt hat, also ist jetzt meine Unterstellung, ich habe ihn nicht danach gefragt, ja, aber es ist ja sehr auffällig, dass es einmal wirklich rechtsextrem ist, bis hin wirklich zu nationalsozialistischem Gedankengut, linksextrem islamistisch, um zu zeigen, dass das quer durchs Spektrum stattfindet, dass eben junge, sehr junge, minderjährige Menschen dann nicht nur angesprochen werden, sondern sehr aktiv darauf reagieren und das eben nicht nur stattfindet, wie man ja lange Zeit auch glaubt oder sich damit beruhigt hat, nur stattfindet in den Timelines diverser Social-Media-Plattformen, was beunruhigend genug wäre, sondern dass dann eben der Schritt stattfindet, dass Kinder und Jugendliche übergehen dazu, Anschläge vorzubereiten, sich zu organisieren und tatsächlich Übergriffe zu planen.
Die sozialen Medien spielen eine große Rolle, Angela, ne? Das wurde in Berlin auch sehr deutlich.
Absolut. Da geht es von einer TikTokisierung des Extremismus, was jetzt nicht ganz neu ist, steht auch schon in früheren Berichten, muss man sagen, aber was sich nochmal von der Dimension sehr verstärkt hat. Darauf haben Innensenatorin Spranger und auch der Verfassungsschutzchef Michael Fischer hingewiesen. Sie haben eben auch von einer neuen rechtsradikalen Jugendkultur gesprochen, aber das greift auch über andere Phänomene. Also auch im Islamismus, Salafismus werden die jungen Leute früher eben über TikTok, über andere soziale Medien geködert. Und da fand ich ganz interessant, was Michael Fischer, der Verfassungsschutzchef, gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, dadurch ist sich zu organisieren, sich zu radikalisieren, sehr einfach geworden.
Wenn Sie früher sich dafür interessiert haben, in den bewaffneten Kampf zu ziehen, dann mussten Sie einen Rekrutierer finden, einen Radikalisierer finden. Das finden Sie heute sehr leicht im Internet und den finden Sie auch nicht nur nötigerweise in Ihrer Stadt, sondern der sitzt dort, wo Sie hinwollen. Also beispielsweise in Zentralasien oder in Nordostafrika oder so. Und mit dem können Sie dann gleichsam wie in einer Agentur die ganze Zeit in Kontakt sein und sich dort quasi online, aber in Echtzeit radikalisieren lassen.
Und in Brandenburg haben die Verfassungsschützer auch das Internet verstärkt im Visier, haben in der extra Auskopplung zum Bericht nochmal vor einem neuen Trend der Desinformation gewarnt. Martin, worum geht's da?
Da ist im Grunde die Rede davon, dass Desinformationskampagnen, gezielte Desinformationskampagnen, oft auch mit staatlichen Akteuren im Hintergrund, also da gehen viele Spuren dann sehr regelmäßig nach Russland, wenn man dem nachgeht, die sind an sich nichts Neues. Das kennen wir auch länger schon, das kennen wir auch schon aus Zeiten vor dem erweiterten russischen Angriff auf die Ukraine 2022. Jetzt ist aber die Rede davon, dass das quasi auf dem nächsten Level stattfindet, weil durch KI extrem angetrieben. Und man sieht eine Verschiebung in der Strategie. Also gab es Zeiten, wo mit Fake-Nachrichtenportalen, das wird auch immer alles noch genutzt, ja, aber wo so große Kampagnen angeschoben wurden, wo es darum ging, ganz erkennbar die große Debatte zu verändern und auf einer sehr weit oben angesiedelten Ebene im öffentlichen Diskurs Falschinformationen zu streuen, kann man jetzt dank KI innerhalb von Sekunden eine Vielzahl an vermeintlichen, authentischen, kleinen und vor allem lokal basierten Accounts erstellen und eben so tun, als säße da jemand, der oder die auch erstmal relativ authentisch wirkt, weil dann steht da, ich wohne eben in Cottbus. Und dann hat das eine andere Tragweite. Und das wird eben genutzt, um wirklich ganz gezielt in die Debatten reinzugehen und sie eigentlich halt zu verschieben, ja.
Diese regionale Ebene, wenn ich das richtig verstanden habe, ist tatsächlich auch neu. Da wurde als Beispiel genannt, so ein Account von einem Brandenburger Mädel, komplett KI generiert, die Leute dann einfach total abgeholt hat auf dieser regionalen Ebene.
Da habe ich mir angeschaut, das läuft unter dem Namen Larissa Wagner, kann man glaube ich sagen, weil das lässt sich eh relativ schnell auch zusammen googeln. Das ist, ich finde es tatsächlich interessant, mir das anzuschauen. Da sind dann Posts, mein Name ist Larissa, ursprünglich komme ich aus Sachsen, ich lebe aber schon lange in Senftenberg. Schöne Fotos, natürlich auch, also alles KI erstellt. Diese Frau existiert nicht. Das muss man vielleicht wirklich nochmal ganz deutlich sagen. Es gibt diese Frau nicht. Diese KI-Motive, sehr attraktive Frau, das funktioniert natürlich irgendwie auch nach dem ganz alten Sex-Sells-Schema. Und das sind alles Pro-AfD-Posts, alles gegen quasi alle anderen Parteien. Ich mag Björn Höcke, den finde ich super, Alice Weidel finde ich auch spitze. Zum Teil sind das dann so vermeintliche Modefotos. So, guck mal hier mein neues Outfit, ich bin stilsicher wie Alice Weidel. So, das ist dann quasi so dieser Unterton, zum Teil ein bisschen aggressiver, zum Teil ein bisschen weicher und in der Bio obendrin steht Brandenburger Mädel, hattest du gesagt, und daneben KI-Maus. Also es ist nicht mal so richtig versteckt. Und wenn man sich diese Bilder ansieht, dann sieht man auch, ey, die ist, also wenn die einem auf der Straße entgegenkäme, dann würde man sich Sorgen machen, weil die sieht halt unecht aus. Aber es scheint zu funktionieren in der Tragweite. Und sie ist eben ein Account von sie. Ich spreche auch schon von sie, ne? Also dieser Account ist einer von, weiß ich nicht, wie viel Tausenden.
Aber es ist eben nicht nur im Internet, sondern gerade auch in Berlin haben wir gehört, das findet auch im echten Leben statt. Am Schultor, da werden die Kinder angesprochen.
Ganz genau. Das vor allen Dingen von Salafisten, hat Iris Sprünger, die Innensenatorin, gesagt, die sich da auch Sorgen macht und sagt, sie wolle gemeinsam mit der Bildungssenatorin nochmal überlegen, wie man das machen kann, wie man das verhindern kann, dass da so die Leute direkt angesprochen, dann mitgenommen, quasi im Internet weiter interessiert und radikalisiert werden. Das scheint eine relativ gängige Strategie hier in Berlin zu sein.
Meine erste Reaktion war ja, jetzt mal mit der Bildungssenatorin reden. Ist das nicht ein bisschen spät? Ich meine, du hast es gesagt, TikTokisierung, das habe ich Spranger jetzt auch schon öfter sagen gehört bei diesen Vorstellungen. Also ist man da nicht ein bisschen spät dran?
Ist man ganz sicher, zumal, und das hat dann die Opposition, als dieser Verfassungsschutzbericht vorgestellt wurde, auch gleich kritisiert, zumal man ja in Berlin einiges an Präventionsarbeit gekürzt hat, weil der Verfassungsschutzchef hat quasi in entwaffnender Offenheit so ein bisschen gesagt, naja, wertschätzendes Verhalten ist wichtig, um diese Leute zu bekommen. Wenn die sich abgehängt fühlen, wenn die sich nicht gehört fühlen, dann sind sie offen für Radikale, die eben genau diese Gemeinschaft anbieten. Und Berlin hat gekürzt zuletzt bei diversen Jugendprojekten mit diesen Folgen. Das wirft jetzt eben Ario Merzaier, der grüne Sprecher gegen Rechtsextremismus der schwarz-roten Regierung, vor.
Da braucht es auf jeden Fall sehr viel mehr Demokratiebildung und Aufklärung, auch an den Schulen, Unterstützung, auch personell, auch mit Ressourcen. Und da muss man sich schon wundern, dass eine Regierung aktuell und in den letzten Jahren immer weiter die Gelder für zum Beispiel Demokratieprojekte, aber auch Demokratiebildung oder Antirechtsarbeit immer weiter gekürzt hat. Und das ist natürlich fahrlässig und gefährlich.
Der Senat müsse also Präventionspolitik auch als Sicherheitspolitik sehen, sagt der grüne Messerier. Und ihm kommen da die Bemühungen jetzt von Bildungs- und Innensenatorin deutlich zu spät.
Wenn ich da direkt reinhaken darf. Wenn wir dann doch auch wieder nur in Anführungsstrichen über Kinder und Jugendliche sprechen, das ist total wichtig, ne? Ich will das gar nicht rausnehmen. Aber ich glaube schon, dass man sich damit ein bisschen einfach macht, dann zu sagen, naja, dann müssen die Schulen handeln und dann wird da quasi eine Generation sensibilisiert in der Hoffnung, dass die dann vielleicht in 10, 15 Jahren, meinetwegen auch in 5, anders agieren. Aber dieser Account, über den wir gerade sprachen, von diesem vermeintlichen Mädchen oder dieser jungen Frau aus vermeintlich Senftenberg, der ist ja auch durch seine Optik ganz klar auf ältere Menschen, Männer, ausgerichtet. Anderes Beispiel, was Brandenburgs Innenminister Rethmann jetzt am Freitag brachte, sind Accounts, wo das nochmal schwerer nachzuvollziehen ist, weil da geht es dann um den Krieg in der Ukraine und um vermeintliche ukrainische Soldaten. Das ist ganz weit weg. Die haben Helme auf, Uniform, die haben zum Teil was vom Gesicht, das kann man dann gar nicht so richtig zuordnen. Da ist es auch leichter, dann eine vermeintliche Authentizität zu erzeugen. Wir können mal Rethmann hören. Der saß nämlich vor so einer großen Anzeigewand, wo die Präsentation des Verfassungsschutzberichts drauf gezeigt wurde. Und hinter ihm waren wahnsinnig viele Ausschnitte oder Screenshots aus Videos von vermeintlichen ukrainischen Soldaten, die vermeintlich weinen und in die Kamera sagen, sie werden hier verheizt.
Die Bilder hinter mir verdeutlichen also eine gezielte Beeinflussung. Zu sehen sind Standbilder von gefälschten Videoclips, die eine vermeintlich besiegte Armee zeigen, weinende oder aufgebende Soldaten. Diese Szenen sind mit KI generiert. Sie simulieren emotionale Extremsituationen, um Gefühle wie Mitleid oder auch Abscheu oder Resignation auszulösen. Und das Ziel ist, die moralische Unterstützung für die Ukraine im Kern zu untergraben.
Martin, du hast gesagt, klar, wir können hier nicht nur über Jugendliche reden, aber Jan Rethmann war relativ klar, er hat gemeint, Zugang zu sozialen Medien für Jugendliche stärker regulieren.
Genau, das ist einer seiner Vorschläge. Bildungsarbeit hattest du schon genannt. Er verweist auch darauf, dass auch der Verfassungsschutz selbst Bildungs- und Informationsveranstaltungen anbietet, zum Teil auch als Online-Seminare oder Debatten. Nicht nur, aber auch ganz stark auf Schulen ausgerichtet. Seit 2016 soll es da Veranstaltungen mit einer Reichweite von knapp 70.000 Teilnehmenden gegeben haben. Also es ist schon eine Hausnummer. Aber ich würde da bei dem sein, was ihr beide auch gerade gesagt habt. Es ist natürlich gerade mit den Schulen, es ist eher so ein reaktives Gegensteuern, was vielleicht auch wirklich ein bisschen spät kommt.
Und Angela, also die aktuellen Zahlen sehen nicht gut aus und die Zukunftsaussichten auch eher düster.
Ganz genau, das ist ein Trend, dass junge Leute sich radikalisieren. Übrigens sogar unter 14-Jährige, die gar nicht aufgeführt werden, weil der Verfassungsschutz darf ihre Daten nicht speichern. Aber sie sind auch betroffen, Kinder, also wirklich muss man sagen. Und da hat Michael Fischer schon gesagt, diese Tendenz geht deutlich nach oben. Er rechnet auch eben damit, dass im islamischen, salafistischen Milieu einfach viel mehr Leute auch noch ausreisen wollen aus Berlin. Das hat er zum Beispiel gesagt. Und wenn man wieder auf den Rechtsextremismus guckt, da sind ja auch Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker jetzt nicht so rasant angestiegen in Berlin, aber es gibt sie auch. Also dass diese Jugendkultur, dieser Trend sich verfestigt, das haben beide doch sehr deutlich gemacht.
Ein Befund, der ist auch nicht ganz neu in diesem Jahr, aber der mich wirklich umtreibt, ist, wir haben jetzt viel über diese einzelnen Gruppen gesprochen, ja, und wenn man da jetzt drauf schaut, Rechtsextreme, Rechtsextremisten versuchen Menschen von ihrer Weltsicht, ihrer Ideologie zu überzeugen. Islamisten, Salafisten versuchen Menschen sozusagen in ihr Team in Anführungsstrichen zu holen. Wenn wir auf diese Desinformationsebene gehen, wo eben tatsächlich oft staatliche Akteure ganz oft auch erkennbar im Kontext des Angriffs auf die Ukraine eben russische Trollfarmen dahinter stehen, geht es gar nicht unbedingt darum, eine Botschaft zu transportieren und zu sagen, glaub mir doch das so und so und komm in mein Team. Es geht darum, die Gesellschaft zu zerhackstückeln. Es geht darum, das macht Rethmann sehr deutlich, das steht auch im Verfassungsschutzbericht und wie gesagt, wir kennen das auch aus den Jahren davor. Es geht gar nicht darum, eine Botschaft zu transportieren, sondern dafür zu sorgen, dass man am Ende einfach nichts und niemandem mehr vertraut. Dass man vielleicht sogar auch erkennt, das ist KI, das ist Fake. Aber was weiß ich, dann ist vielleicht das nächste auch Fake. Und wenn niemand mehr wissen kann, oder glaubt zu wissen, was echt und unecht ist, dann ist natürlich die Basis dafür, dass wir als Gesellschaft funktionieren, nicht mehr da.
Das Fundament wird quasi angegriffen. Und Desinformation war übrigens auch in Berlin zum Verfassungsschutzbericht ein großes Thema, vielleicht nicht ganz so groß wie bei euch. Also wir hatten da keine KI-generierten Beispielbilder oder ähnliches. Aber wir haben eine Berlin-Wahl vor der Brust im Herbst. Und da hat auch Innensenatorin Spranger nochmal ganz klar gesagt, wir merken lange schon, dass es da Kampagnen gibt, dass da Trolle kommen und so weiter, uns angreifen. Aber das ist jetzt nochmal verstärkt. Und weil eben so eine Wahl auch was wahnsinnig Angreifbares ist als Hochfest der Demokratie, wie ja unser Landeswahlleiter das immer sagt, ist das was, wo wir genau hingucken müssen, dass es da nicht instabil wird, dass da nicht zu viel Einfluss gerade aus Russland genommen wird.
Jetzt ein ganz anderes Thema, wobei die AfD war auch irgendwie präsent. Sie habe als Gespenst vom Scharmützelsee über der Veranstaltung geschwebt, las ich. Es geht um das Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Die Veranstaltung soll sowas sein wie das Davos des Ostens, habe ich zu Beginn schon mal gesagt. Also sozusagen Weltwirtschaftsforum im Kleinen. Politik und Wirtschaft treffen sich. Martin, war es hochkarätig besetzt?
Ja, war schon ein ganz ansehnliches Programm. Also der Bundeskanzler war da, Friedrich Merz. Die Bundeswirtschaftsministerin hatte abgesagt, hatte sich aber ursprünglich angekündigt und dann ihre Staatssekretärin geschickt. Der Ministerpräsident Woidke aus Brandenburg, Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt.
Wer nicht da war, Angela?
Kai Wegner. Hatte aus terminlichen Gründen allerdings abgesagt, musste nicht noch krank werden oder ähnliches. Aber Franziska Giffey, die Wirtschaftssenatorin, vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, auf so einem Wirtschaftsforum, die war dann da und hat auch zumindest einen halben Tag an einigen Gesprächsrunden teilgenommen.
Martin, die Zeiten gerade sind ja jetzt ziemlich unruhig für die Politik, für die Wirtschaft. Stimmung vermutlich angespannt?
Stimmung erstaunlich gut. Also ich bin dahin gefahren mit der Erwartung, dass es jetzt auch so ein bisschen Haue gibt. Aber es war mein Eindruck, so ein sich zusammenraufen, was auch damit zusammenhängt. Wir können ihn gleich mal hören, den Bundeskanzler stellvertretend für viele andere, dass sehr viel Lob verteilt wurde und sehr viel gesagt wurde. Mensch, die ostdeutsche Wirtschaft ist doch wirklich auch ganz besonders transformationserfahren. Da kann man doch stolz und selbstbewusst sein und wir müssen doch nicht alles so schlecht reden.
Diese Forschungslandschaft ist ein enormer Standortvorteil für ganz Deutschland von internationaler Dimension. Meine Damen und Herren, was die Sachsen so schön Silicon Saxony nennen, ist heute eines der bedeutendsten Mikroelektronik-Cluster ganz Europas. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, aber jeder dritte Chip in Europa, der gefertigt wird, stammt mittlerweile aus Sachsen.
Das ist ja schön, wenn es da so viel Lob gab, aber es gab, glaube ich, auch von ostdeutschen Unternehmen Sorgen, dass diese positive Entwicklung in Gefahr ist, weil politische Reformen fehlen, oder?
Das hört man dann schon, aber dazu muss man, da kommen wir zum Davos des Ostens, dazu muss man dann am Stehtischchen stehen und mit Unternehmen sprechen. Dann hört man natürlich, naja, also irgendwie so eine richtige Industriepolitik ist das nicht, der Mindestlohn macht uns zu schaffen. Das ist dann natürlich auch, dafür ist diese Veranstaltung ja auch da, das ist natürlich zu einem gewissen Maße auch Lobbyismus. Man muss dazu sagen, Veranstalter ist eine Initiative, hinter der BDI steht, der Bundesverband der Deutschen Industrie. Also da geht es natürlich um Einflussnahme, aber auf dem Podium in der eigentlichen Veranstaltung ist man doch sehr freundlich miteinander umgegangen, weil, war mein Eindruck, die ostdeutschen Unternehmen durchaus gerne gehört haben, dass sie da wahrgenommen werden. Weil wir auch immer noch 2026 an einem Punkt sind, wo Carsten Wildberger, der Digitalminister, der da war, sagte, ich komme gerne in den Osten. Und da merkt man so ein Raunen irgendwie im Raum.
In den Osten. Hm.
Er hat das gut gemeint sicherlich, aber es ist trotzdem so dieses Ich aus dem Westen, komme zu euch in die Zone. So, als ich über die Grenze gefahren bin, das ging alles ganz schnell, ich bin ganz beeindruckt. Ich überspitze jetzt ein bisschen.
Klar.
Aber diese Anerkennung, dass es sowas gibt wie eine ostdeutsche Wirtschaft, wo Manuela Schwesig sagt, natürlich müssen wir über Ostdeutschland reden, in Markus Söder würde niemand fragen, warum er bayerische Interessen vertritt. Wir müssen uns halt hier ein bisschen zusammentun. Das ist, glaube ich, ganz gut angekommen, auch wenn allen bewusst ist, dass dieses Lob, was sich auf Leuchtturmprojekte auch oft bezieht, auch Tesla bei uns in Grünheide etc., das ist doch was anderes als die gewachsenen Industriezentren in West- und Süddeutschland, weil hier hat man eben oft diese Teile auf der Wiese stehen und das heißt nicht unbedingt, dass darum eine lokale Struktur auch schon entstanden ist, wo wirklich die Bevölkerung davon profitiert.
Nun ist es ja prima, wenn man sich da lobt und Mut zuspricht und Selbstbewusstsein demonstriert, aber das öffnet jetzt nicht die Straße von Hormuz oder beendet Trumps Zollpolitik. Also ist eine solche Veranstaltung, weiß ich nicht, hat die hauptsächlich einen therapeutischen Effekt?
Ich war am meisten darüber überrascht, dass ganz gezielt im Programm schon der Veranstaltung darüber gesprochen wurde, was können wir denn machen, wo können wir uns denn hinorientieren, wenn auf die USA kein Verlass mehr ist, wenn auf China kein Verlass ist, weil die uns auch erpressen mit ihren seltenen Erden, wenn auch durch Trumps erratische Zollpolitik eh alles durcheinander gekommen ist. Und wahnsinnig viel gesprochen wurde über Polen, über Tschechien, über die baltischen Staaten, also der Blick nach Osten, Mitteleuropa. Manuela Schwesig stand da und sagte, schon 2023 war das Handelsvolumen Deutschlands mit eben diesen Staaten plus den nordischen Staaten um ein Vielfaches höher als das Handelsvolumen jeweils mit den USA oder mit China. Das ist nur hier keinem bewusst. Und wir können mal exemplarisch hören, Jan Tombinski, das ist der geschäftsführende Botschafter Polens in Deutschland, der das in so einen klaren Appell gepackt hat, weil er sagt, heute alleine über die deutsch-polnische Grenze werden jeden Tag Waren im Wert von 500 Millionen Euro transportiert. Das ist das über 30-fache, glaube ich, dessen, was wir zu Wendezeit 89-90 hatten. Aber es hat sich eben nicht viel verändert in der Zeit.
In diesen 35 Jahren haben wir nur eine neue Brücke dafür gebaut. Polen wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich wichtiger Wirtschaftspartner Deutschlands sein als Frankreich. Verösterlichen Sie den Blick. Wachstum kommt heute vom Osten, nicht vom Westen.
Also Europa sozusagen als Rettung auch, in der Zeit aber, wo die europäische Idee unter Beschuss ist, vor allem durch die Rechtspopulisten. Hat das eine Rolle gespielt? Ich habe eben gesagt, AfD, Gespenst vom Scharmützelsee.
Genau, und das war ganz merkwürdig. Das war so beides parallel. Also einerseits, auf wen können wir uns verlassen? Nur auf uns selbst. Der europäische Markt wird den europäischen Markt retten. Holger Lösch, der BDI-Präsident, spricht von den Powerhäusern Europas, wenn er Polen und Tschechien meint. Und so weiter. Das hat man dann auch von den Unternehmen viel gehört. Und auf der anderen Seite eben AfD nicht vertreten, aber immer im Gespräch, auch mit den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und das war in den meisten politischen Reden zu hören, wobei niemand AfD gesagt hat. Also Dietmar Woidt gesagt, er hat Sorge, dass in einem unserer Nachbarländer, da haben alle erstmal noch an Polen gedacht, aber ihm ging es um Sachsen-Anhalt, eben eine europafeindliche Partei gewählt wird, während wir alle darüber reden, dass Europa den europäischen Markt rettet. Sven Schulze als sächsischer MP war da, der natürlich ganz intensiv daran interessiert ist, dass die AfD nicht gewinnt. Der sagt, es geht hier nicht nur um Sachsen-Anhalt, es geht um die komplette Bundesrepublik. Sachsen-Anhalt wird ab Oktober 26 den Vorsitz in der MPK, in der Ministerpräsidentenkonferenz, übernehmen. Und auch Friedrich Merz hat sich sehr deutlich nochmal von der AfD abgegrenzt und davor gewarnt.
Was ist dein Fazit? Was bringt so eine Veranstaltung?
Mein Eindruck ist, es ist tatsächlich viel Wohlfühltherapie. Das ist aber auch nicht unwichtig. Es hat auch was damit zu tun, dass natürlich sowohl Wirtschaft als auch Politik versuchen, in den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen, damit nicht alles kleingeredet wird, damit die Stimmung irgendwie besser wird. Aber es ist nichts, wo jetzt so richtig konkrete Entscheidungen oder Maßnahmen bei rauskommen.
Wobei mir ja auch scheint, miteinander reden und den Blick auch mal auf den Osten lenken. Gerade du hast das ja angesprochen, die Wirtschaftskraft, der Austausch ist riesig mit dem Osten, was wir alle oft nicht auf dem Schirm haben. Und insofern finde ich eigentlich schon, dass man sich schon mal in Bazzaro treffen kann. Es ist ja auch nicht sonst was. Und Franziska Giffey, die zwar nur kurz da war, aber da fand ich auch interessant. Einerseits lobt sie, oder ihr wird das, auch wenn Davos des Ostens jetzt übertrieben ist, aber die wirklichen Entscheidungen zum Beispiel für Berlin, die sind da auch nicht passiert. Wenn man mal sieht, dass Apple zum Beispiel angekündigt hat, hier ein großes Zentrum zur Unterstützung von App-Entwicklern zu machen, dass die mehr miteinander sich austauschen können, vernetzen können.
Das erste in Europa, ne?
Das erste in Europa, und darauf ist Franziska Giffey wahnsinnig stolz, sagt Hotspot Europas hier in Berlin. Das Ganze wurde aber natürlich nicht auf diesem Forum entschieden, sondern das kam dann separat.
Aber dafür ist es ja auch quasi ein Gesprächsforum. Carsten Wildberger, der Digitalminister, hat einen interessanten Auftritt, wo er einfach mal runtergerappt hat, was alles an Projekten gemacht wird. Und jetzt will ich mich da nicht zum Sprecher der Partei oder der Regierung machen und das verteidigen, aber man hat gemerkt, dass das einen positiven Rückhall oder einen Applaus in dem Saal gibt, weil Menschen merken, ach na guck mal, die Stimmung ist schlecht, aber irgendwie passiert ja schon noch was.
So, und zum Schluss will ich noch kurz auf ein Thema schauen, bei dem Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner richtig abgeht.
Ich möchte, dass der Görlitzer Park bekannt ist, weil sich die Menschen dort wohlfühlen, weil Kinder dort spielen und ältere Menschen sich erholen können. Da habe ich eine Haltung, Sie eine andere. Gut, dass wir es klargestellt haben.
Die unendliche Geschichte um den Görlitzer Park und den Zaun, den der schwarz-rote Senat darum errichtet hat, um den Park nachts abzuriegeln, die ist seit dieser Woche um ein weiteres Kapitel reicher, Angela.
Ganz genau. Anwohner und Bündnis Görli Zaunfrei haben ja dagegen geklagt und eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts. Sie haben erstmal recht bekommen. Der Park muss jetzt aufbleiben, weil, und das finde ich ganz interessant, der Senat nämlich damals, als er Görli zu entschieden hat, noch gar nicht die Befugnis dazu hatte. Vorschnelle Entscheidung also. Damals wäre der Bezirk noch zuständig gewesen und Kreuzberg wollte ja eben nicht abschließen. Wissen wir allerdings inzwischen, sind die Gesetze geändert, also der Senat darf jetzt eigentlich mehr durchgreifen.
Und das ist aber jetzt nicht die endgültige Entscheidung des Gerichts, richtig?
Nein, die Hauptverhandlung steht eben noch aus. Das war erstmal eben nur die Eilentscheidung, weil damals falsch gehandelt wurde. So hat das Gericht empfunden. Aber inhaltlich muss das Verwaltungsgericht jetzt noch entscheiden. Und Görli Zaunfrei hat jetzt erstmal seitdem gefeiert, weil seitdem ist der Görli wieder offen.
Wie reagiert der Senat?
Der Senat will Beschwerde einlegen, hat die Umweltverwaltung gleich gesagt, musste nur einen Tag überlegen, um das dann zu tun. Und wie gesagt, die Chancen stehen ja auch nicht schlecht, dass dann in der Hauptverhandlung möglicherweise pro Senat, also Görli, wieder zu entschieden werden könnte.
Görli Zaunsicherheit, das war ja so auch das Thema oder eins der Themen von Kai Wegner, vom regierenden Bürgermeister. Genau. Ist das jetzt schon der nächste Fail wieder für ihn?
Ach ja, ich würde das schon sagen. Der Eindruck, dass da ein Regierender doch auch nicht wirklich Herr des Verfahrens ist, dass er unglücklich agiert, dafür ist das wieder ein kleiner Baustein. Wir haben ja die lange Liste, nur mal ganz kurz in Stichworten, Stromausfall und die Frage, ob Wegner da nicht so präsent war, wie er sagt, vom vertuschten, verschwiegenen Tennisspiel mal ganz abgesehen. Förderaffäre CDU beschäftigt uns jetzt auch. Geld für Antisemitismusprojekte nicht rechtskonform vergeben. Dann noch die unglückliche Personalauswahl des geschassten Digitalstaatssekretär Hund, der noch eine Menge Übergangsgeld für seine nur 2 Amtsmonate bekommt. Also ein riesen Hin und Her. Und jetzt der Görli, das unglückliche Wegner-Bild wird da lang und länger. Und ich fand ganz interessant, Ricarda Lang, frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete, die war gerade beim Tagesspiegel zu Gast und die hat das recht drastisch formuliert. Die hat nämlich gesagt, hast du Scheiße am Schuh, mach dir auch noch einen Vogel auf den Kopf. Und Mitleid von Ricarda Lang ist, glaube ich, das Letzte, was Kai Wegner brauchen kann.
Es war wieder viel los in Berlin und Brandenburg in dieser Woche. Danke, dass ihr es mit mir durchgesprochen habt, Angela Ulrich und Martin Adam.
Gerne.
Danke dir auch.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir, Welt macht China. Da gibt's so viele verschiedene Einblicke in dieses Land. Wenn Trump nach Peking kommt, dann geht's um die große Weltpolitik. Aber die KollegInnen klären zum Beispiel auch, warum die Chinesen jetzt Kaffee trinken und fragen, wie queer darf man sein in China? Welt macht China gibt's in der ARD Sounds App, genauso wie uns die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.